Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Lars Kunkel von der Bundespolizei in Koblenz.
Ja, mir live zugeschaltet, Wolfgang Edler im Norden von Bad Oeynhausen in Heidinghausen-Lehmen. Ja, wir sitzen hier wieder am Bildschirm und haben uns schon eine knappe Stunde unterhalten, haben alles Wichtige schon zerpflückt und uns wie immer darüber geärgert, dass wir das nicht schon aufgenommen haben.
Ist eigentlich gemein, dass wir das immer so sagen, weil dann fragen sich Leute immer, Mensch, warum zeigen die uns nicht den ersten Take sozusagen? Warum geben die uns immer das hinterher, was gefiltert ist? Aber wir haben schon oft gesagt, ja, weißt du, dass wenn zwei Leute sich treffen, die sich auch gut kennen und so, die haben natürlich so ihre Sicht auf die Dinge. Und nicht alles, was man bespricht und meint, ist auch für die Öffentlichkeit geeignet. Leider. Ja. Obwohl da manchmal ein bisschen mehr Salz in der Suppe ist, als wir dann hinterher servieren können.
Ja.
Was nicht so ganz egal. Jeder weiß, was gemeint ist.
Genau. Ich habe mich erstmal schon mal eine halbe Stunde aufgeregt. Das ist ja auch schon mal manchmal wichtig, dass einem da noch mal einer zuhört.
Genau, und es ist ja so, auch wenn du sagst, naja, also du bist ja jetzt auch ein bisschen raus, also ich verstehe das trotzdem noch ganz gut, vieles, was mit Kirche zu tun hat und nehme es ja auch noch wahr. Und
ich verstehe das alles noch ganz gut.
Habt ihr ja auch gesagt, dass wir ja verschiedene Ebenen haben. Wir haben ja unsere intrinsische Motivation, die Dinge, die wir tun, weil wir sie gerne tun. Und wir haben ja diese andere, wahrscheinlich extrinsische Motivation. Wir kriegen unser Gehalt. Du ja am Monatsanfang, ich ja jetzt inzwischen am Monatsende. Ich muss immer erst was tun, sozusagen, bevor ich Geld kriege. Bei dir gibt es das auf Vertrauen, weil alle wissen, macht einen guten Job, der Mann.
Ja, hast du ja früher auch gekriegt, aber das hat jetzt ein Ende.
Ja, genau. Bitter war das bei dem Wechseln, ne? Weil da kriegte ich dann am Anfang des Monats Geld und dann nichts und dann erst wieder am Ende. Aber das sind so kleine Dinge, die sind jetzt wirklich nicht so wichtig. Also manchmal muss man sich trösten und manchmal muss man sich auch mal auskotzen. Auch das gehört mal dazu. Aber das ja deutlich ist, wenn wir uns ereifern und aufregen, geht es ganz oft um Kirche.
Ja, das ist natürlich auch unser Thema. Und bevor wir da jetzt einsteigen, damit ich mich nicht gleich schon wieder echauffiere, möchte ich ja noch mal gerne thematisieren, dass es mir heute tatsächlich mal wieder so geht. Es fehlt mir so ein bisschen unser Live-Zusammensitzen und unser gemütliches Miteinander Kaffee trinken und miteinander einen Keks oder so oder was Leckeres so an Kredenzen. Also manchmal sagt man sich auch gut, dass ist jetzt so am Bildschirm nicht mehr so spannend, aber so manchmal denke ich auch früher bei den Podcasts, manche fanden das ja so lustig, dass wir so, dass der Kaffee immer so laut eingegossen wurde und dass man dann zwischendurch so ein bisschen schwärmen konnte, heute haben wir hier eine Kreation von und so, ne? Vor Tage hatten wir eine recht lange und sehr intensive und auch nicht immer nur vergnügungssteuerpflichtige Fortbildung und da gab es zum Kaffee plötzlich völlig überraschenderweise Jaffa-Kekse, die ich schon wieder überhaupt ganz lange nicht hatte. Oh, ja, und da dachte ich, oh, die gibt's jetzt hier. Und da war es natürlich um mich geschehen. Also das
sind ja eigentlich bei genauer Betrachtung ziemlich eklig, weil das ist ja wenig bittere Schokolade, sind so trockener Biskuit und dazwischendurch so ein Orangengelee, was eigentlich übel ist. Aber die Kombination komischerweise aus diesen drei Sachen, ich finde, man darf das nicht trennen. Also bei diesen Schokokeksen separiert man das ja schon mal. Aber Jaffa-Kekse muss man als Gesamtensemble genießen, finde ich.
Ja, also das ist immer, da muss man, also ich nehme immer einen ganz und dann nehme ich einen auseinander.
Ja,
und
doch.
Dann ist das so extrem, dass man den nächsten dann wieder ganz essen muss.
Eben, guck mal, das ist doch schön, das sind unsere Probleme der heutigen Zeit, genau.
Richtig, es gibt eben auch noch schöne Dinge.
Es gibt viele schöne Dinge. Also was bei uns ja so ist, ne, ich finde schon, wir haben ja gerade uns ziemlich aufgeregt über dies und über das, aber das Schlimme ist ja, dass wir ja immer das, was wir machen, gerne machen, ne?
Das Aufregen, oder?
Nein. Also ich glaube, wir haben schon eine gewisse Leidenschaft für unseren Beruf und eine gewisse Leidenschaft auch für das Thema Glauben und auch für Kirche übrigens. Also das ist schon so.
Ja, und du ja inzwischen auch für die Bundespolizei.
Ja, ich bin große Leidenschaft für die Bundespolizei, das stimmt. Aber Kirche ist mir auch nach wie vor natürlich wichtig, Aber gerade wenn einem Dinge wichtig sind und so, dann glaube ich, kann einem das auch schon mal, dann setzt man sich auch kritisch damit auseinander möglicherweise. Und da, wo Dinge sich fehlentwickeln und wo man sieht, dass Dinge nicht so laufen, wie sie könnten oder sollten, da schießt man schon mal ein bisschen durch die Decke.
Ja. So. Genau. Und wir haben dann überlegt, wir stehen kurz vor Pfingsten, was könnte man denn machen? Es gibt einen Bibeltext, der uns, also der am Sonntag aufgegeben ist, 1. Korinther 2, kommen wir sicherlich gleich auch noch zu. Und dann gibt es eine Frage von unserem Kollegen Andreas Ross, den haben wir ja schon erwähnt, aus Süddeutschland, Pfarrer, der hatte uns mal geschrieben letzten Monat und hatte da in seiner Mail auch ein paar Anfragen gestellt, was vielleicht mal was für unseren Podcast sein könnte. Und die allererste Anfrage, die lautete, warum gehen Jugendliche nicht gerne in den Gottesdienst? Und welchen Gottesdienst wollen sie haben?
Ja,
das ist natürlich eine Frage, die alle Pfarrerinnen und Pfarrer irgendwie beschäftigt. Und wo du natürlich bei der Bundespolizei auch ganz mit drin bist. Warum gehen die Jugendlichen nicht so gerne in den Gottesdienst?
bei uns werden ja, da ist, wir machen ja wenig Gottesdienste für Jugendliche, außer vielleicht, kann man sagen, bei den Vereidigungsfeiern, aber da gehört es dazu. Also da geht man hin, weil es sich, ja, so ein Traditionsgefühl, das sich so gehört vielleicht auch. Auch vielleicht eine bröckelnde Tradition, das weiß ich nicht, aber das ist jedenfalls das, was in den Gemeinden nicht mehr gilt. Also man geht jedenfalls nicht zum Gottesdienst, weil man muss, wie früher vielleicht, und man geht auch nicht mehr zum Gottesdienst, weil ein Sozialdruck da ist. Also so nach dem Motto, wer zum Gottesdienst geht, man muss da hingehen, sonst wird man schief angeguckt. Heute genau. Wird man, glaube ich, eher schief angeguckt, wenn man hingeht.
Ja, das ist, glaube ich, genau schon der Punkt, aber man muss ja auch sagen, als ich Konfirmand war, also das in grauer Vorzeit, da war das ja auch schon nicht anders. Also heute kann man sagen, wird bei den Jugendlichen durch die Internetmedien und so, durch die sozialen Medien auch so eine Abneigung gegen Kirche sehr geschürt, weil da oftmals sehr schnell sehr negativ über Kirche geredet wird und dass die Jugendlichen natürlich auch prägt. Also das ist das, was sie mitkriegen. Und wenn man positiv versucht, was über den Glauben oder über Kirche im Internet zu kommunizieren, dann kriegt man sofort von allen Seiten was um die Ohren. Und das ist nicht lustig. Das kann ich schon verstehen. Aber früher war das ja auch so. Also ich bin selber ja auch nicht mit dem Gedanken, also als ich im kirchlichen Unterricht war, dann so, jetzt kann ich ja sonntags immer zum Gottesdienst gehen. Im Gegenteil, brauchte ich gar nicht, kann ich bei mir sagen. So ist das dann. Die Leute werden dann Pfarrer. Ne? Ich sollte ja dann ganz schnell im Kindergottesdienst Gitarre spielen, weil also sie brauchten ganz dringend jemand, der im Kindergottesdienst die Lieder begleitet. Und ich konnte damals 3 oder 4 Griffe und sollte dann dahin gehen. Und dann sagte ich, also ganz ehrlich, ich muss aber jeden Sonntag um 10 Uhr zum Gottesdienst und dann hinterher auch noch um 11 Uhr zum Kindergottesdienst, das ist aber viel. Und dann meinte der Pfarrer, nein, wenn du da hingehst, dann kriegst du die Unterschrift dafür und dann brauchst du zum Hauptgottesdienst nicht hingehen. Und dachte ich, Deal.
Genau. Ich finde wahrscheinlich diese Frage, das ist ja, wenn man so ein bisschen angehalten ist, zu gehen oder so. Aber ich sag mal, das ist ja diese Frage, müssen wir eigentlich auch mal ausdehnen auf die Frage, Erwachsene gehen ja auch nicht immer und ständig zum Gottesdienst. Ja? Es ist ja nicht nur Jugendliche, die nicht gehen.
Das ist, glaube ich, überhaupt der zentrale Punkt, denn ich erlebe in unserer Kirchengemeinde durchaus, dass Jugendliche gerne zum Gottesdienst gehen. Mhm. Na, du hast das ja in unserer Kooperationszeit auch mitgekriegt, dass wir machen jeden Dienstag einen kleinen Jugendgottesdienst, der dauert so eine halbe Stunde ungefähr, der hat so eine eigene kleine Liturgie, die da gibt es auch immer so eine Phase, wo die so wie in so einer Thomasmesse verschiedene Stationen angehen können, da Kerzen anzünden können, beten, Gebete aufschreiben können oder sich segnen lassen können oder auch für bestimmte Sachen und so. Und Die Konfirmanden werden da immer deutlich eingeladen, da hinzugehen. Da gibt es natürlich auch, genau wie für die anderen Gottesdienste, dann auch, wir machen das noch mit diesen Punkten für oder Unterschriften für Gottesdienste, aber wir erleben, dass die wirklich gerne kommen, dass da viele Leute sind. Also wir hatten vor Corona, hatten wir durchaus mal 80, 90 Jugendliche jeden Dienstag da. Ja. Und das ist auch so angelegt. Vorher gibt es schon verschiedene Veranstaltungen, wo Jugendliche hinkommen. Und nachher gibt es auch verschiedene Veranstaltungen, wo Jugendliche da bleiben. Wir sagten, das ist alles so angedockt, dass der Gottesdienst sozusagen die Mitte davon ist und dass man also einfach noch ein bisschen länger bleiben kann oder ein bisschen früher kommen kann und ist immer schon bei dem Gottesdienst dabei. Und das machen die auch. Und die sind auch durchaus ganz gerne im ja. Hauptgottesdienst dann. Nicht unbedingt so, dass sie dann hinterher, wer weiß wie oft, weiterkommen. Aber das muss man, wie du genau sagst, das tun die Erwachsenen ja auch nicht.
Genau. Und ich glaube, da spielen wirklich viele Faktoren eine Rolle. Also ich sag mal, ich habe das bei mir selber ja auch gemerkt. Ich bin ja jetzt nicht mehr Gemeindepfarrer. Das heißt, ich gehe ja in den Gottesdienst und dann sieht man das natürlich nochmal mit anderen Augen. Ich habe erst gemerkt, man entwöhnt sich, habe ich ja schon mal gesagt, glaube ich. Wenn man länger nicht geht, dann verliert man das auch aus dem Blick ein bisschen. Habe dann aber gemerkt, das ist doch wichtig. Aber man muss im Gottesdienst was finden, wo man sich auch irgendwie angesprochen fühlt, ne? Und das kann ja unterschiedlich sein. Also ich zum Beispiel muss jetzt nicht irgendwie so aktiv werden im Gottesdienst, irgendwelche Aktionen machen. Ich sitze auch gerne einfach in der Bank und singe mit. Also singen ist zum Beispiel, man muss Sachen schön finden. Singen, wenn man Singen schön findet, geht man vielleicht in die Kirche. Wenn man dort Menschen trifft, die man nett findet irgendwie oder so, geht man in die Kirche.
Ganz wichtig.
Wenn der Pfarrer dann noch eine gute Predigt halten und gut heißt, das ist ja sehr subjektiv, was gut ist, aber dass es einen anspricht, dass man das Gefühl hat, das gibt mir einen Impuls oder so, oder im Gebet kann ich mich besinnen, versenken, dann ist es auch schön, im Gottesdienst zu sein. Aber ich glaube auch, dass Glaube nicht so eine große Rolle spielt, dass man jetzt jeden Sonntag in Gottesdienst geht, um Gott nahe zu sein. Ich glaube, das ist bei wenigen Leuten am Ende so, glaube ich. Also muss ich von mir fast auch manchmal sagen, ehrlich gesagt. Gehe ja noch in Gottesdienst.
Ja, also wie du ja schon sagtest, früher war es gesellschaftlich irgendwie mal eine Zeit lang, war ja auch nicht immer so, eine Zeit lang irgendwie so integriert, dass man sagte, es gehört dazu, dass man zum Gottesdienst geht sonntags. Und es gab ja auch mal Zeit, das muss man der Ehrlichkeit halber ja auch sagen, da hatte man auch wenig andere Möglichkeiten, um den Geist mal so ein bisschen anzukurbeln. Im Alltag. Ne? Also wenn man sich das mal so vorstellt, vor 100 Jahren, da hatten die Leute keinen Fernseher. und da hatten die Leute kein Handy. Und es gab gar kein Netflix und so. Ne? Und da gab es aber auch allenfalls mal irgendwie im Dorf ein Posaunenchor oder ein Sportverein oder irgendwas. Und ansonsten, da gab es relativ wenig Leute, wenig Möglichkeiten, überhaupt den Intellekt irgendwie mal ein bisschen zu beschäftigen. Oder wenn man noch weiter zurückgeht im Mittelalter, man sagt ja, das, was die Leute früher an Allgemeinwissen hatten, das würde vom Datenvolumen her in eine Tageszeitung passen. Also viel, viel weniger. Und dann war es natürlich so, wenn man dann tatsächlich im Gottesdienst jetzt diese Gemeinschaft hatte, wo die anderen dann auch da waren, weil man da eben hinging, weil man ja auch keine Alternativen hatte, so es gab ja nichts. Wenn dann da tatsächlich auch mal Input kam, wenn man sagte, ach guck mal, wenn dann in der Predigt irgendwie was von Gott und der Welt tatsächlich ankam und man sich darüber austauschen konnte, dann ist das ja auch relevant. Wenn da Lieder gesungen wurde, wenn man zu Hause allenfalls auf dem Kamm blasen konnte oder so, ne, das ist ja dann auch was Besonderes.
Also wir haben die Faktoren jetzt, glaube ich, benannt. Gemeinschaft spielt eine Rolle, geistige Impulse, geistliche Impulse, Emotionen vielleicht auch, die angesprochen werden. Also das finde ich zum Beispiel bei diesen Gottesdiensten wie Karfreitag oder Ostern, wo man nochmal sehr emotional drin ist. Nur, wie du gerade auch sagtest, viele dieser Bereiche kann ich heute anders abdecken. Und es ist auch leider nicht so, dass Gottesdienste auch nur eines dieser genannten Bedürfnisse tatsächlich befriedigen. Es gibt genug Gottesdienste, wo man sich langweilt. Es gibt Gottesdienste, wo man denkt, was da erzählt wird, ist irgendwie nicht so intelligent, finde ich. Es gibt Gottesdienste, wo die Musik und die ganze Atmosphäre auch zum Beispiel, weiß ich nicht, vielleicht der Geruch oder die Sitzbank oder das Licht oder die Stimmung oder diese Unordnung im Kirchenraum oder was auch immer, einen so nervt, ja, dass man einfach nicht gerne da ist. Und wenn man dann noch keinen kennt, dann gibt's einfach keinen Grund mehr, dahin zu gehen.
Genau, und wenn dann da auch keiner einen kennenlernen will.
Genau. Es ist ja nicht so, dass alle Gemeinden sagen, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und es gibt Gemeinden, die, das habe ich auch schon erlebt hier, vereinzelt, wo man regelrecht aktiv ignoriert wird. Das gibt's auch. Das ist schon wirklich, das ist unfassbar. Also das heißt, ja, es liegt sicherlich an der Gesellschaft, es liegt aber auch so ein bisschen an denen, die die Gottesdienste gestalten. Es liegt nicht an Gott. Ich glaube, der kann am allerwenigsten so.
Ja, das ist der Punkt. Aber der ist eben auch nicht mehr so, auch weil man so viele andere Möglichkeiten hat, aber auch, weil seit der Aufklärung, glaube ich, insgesamt auch bei Kirche das Problem herrscht, wie können wir denn überhaupt von Gott reden und glauben wir denn selbst eigentlich überhaupt noch dran? Das sage ich jetzt mal ganz provozierend, weil ich manchmal wirklich den Eindruck habe, auch bei der Vorbereitung von manchen Sachen, oder da habe ich den Eindruck, dass die einen oder anderen, die bei Kirche arbeiten oder bei Kirche sind, selber überhaupt nicht an Gott glauben. Sondern eher so, ich weiß, ich werde gleich wieder hingerichtet, aber...
Wieso wieder?
zum wiederholten Male, mehrfach gehängt. Da habe ich manchmal wirklich so das Gefühl, es geht eigentlich eher um das Hochhalten eines guten Menschen, so irgendwie. Also so Jesus-Nachfolger sagt, wir müssen im Sinne von Jesus ein ordentliches Leben führen. Nicht ja, bei allen, also überhaupt nicht, aber das begegnet mir dann manchmal schon und dann frage ich mich, ja, und was ist dann das, was von mir aus haben die auch ihren Platz in der Gemeinschaft, also können natürlich auch von anderer Seite was Positives mit reinbringen, aber dass die jetzt wirklich die Leute so im pfingstlichen Sinne vom Hocker hauen, dass man sagt, guck mal, da ist die Gemeinschaft derer, die sich ja in Gottes Namen treffen, aber ich glaube, so viel haben die mit dem gar nicht zu tun.
Ich weiß es nicht. Ich weiß, was du meinst, ja. Also ich sehe das tendenziell ähnlich. Ich glaube schon, dass die Leute zum Beispiel, sagen wir mal, die
Farbe. Du musst das ja gar nicht ähnlich sehen. Ich hole dich mal ein bisschen aus dem.
Also ich wollte gerade noch mal anknüpfen, ja. Ich glaube nämlich, dass die Leute, die zum Beispiel Theologie studiert haben, die Pfarrerinnen und Pfarrer sind, ich glaube auch Leute, die als Presbyter beginnen, also viele, glaube ich, schon sagen, ich könnte ja auch genauso gut, hätte ich was anderes machen können. Ja? Ich hätte Soziologie studieren können, ich hätte Lehrer werden können, ich hätte aber auch mich im Sportverein organisieren können. Ich glaube schon, dass dieses Gefühl so von Spiritualität, von Glauben erstmal auch eine Rolle spielt. Bloß, ich glaube, dann irgendwann, dann verselbstständigt sich das oft, dann dreht sich ein Presbyterium nur noch um Haushaltspläne, es dreht sich nur noch um, ob das nun das Pflaster von der Firma oder von der Firma in dem Muster grau oder Anthrazit genommen wird oder der Stuhl, welche Sitzfarbe der hat oder so. Das ist so eine, man kommt in so eine Mühle rein, finde ich. Und das ist ja auch gesagt von der Synode. Plötzlich spricht man über IT-Fragen, man spricht über irgendwelche Steuergesetze, man spricht über dies und über das. Und so ganz langsam kommen alle in so einen Sog rein und sind nur noch mit Strukturfragen beschäftigt und mit irgendwelchen anderen Dingen und auch mit Banalitäten zum Teil. Und das verdrängt das andere wirklich immer mehr. Und den Raum, den Kirche offen halten soll eigentlich für Spiritualität, für Glauben oder so, der wird immer kleiner. Und was eben noch übrig bleibt, finde ich, ist so ein Destillat. Und das ist die Moral. Also, dass man eben so moralisch, ne, so 10 Gebote oder wie man sich verhalten muss oder Tempolimit oder so. Weißt du, das ist so im Wein am Ende. Selbst wenn du einen guten Wein hast, ist ja am Ende so ein Weinstein unten drin, was so ausfällt. Und das ist so das, was bleibt. Dieses Kristalline, ne? Was dahinter, ich finde das gar nicht falsch, übrigens, ich finde auch Tempolimit nicht falsch, aber was da eigentlich hintersteckt, Schöpfung zu bewahren aus Liebe zur Schöpfung oder für den Nächsten da zu sein aus Liebe zum Nächsten, aus dem Glauben heraus, ich finde, das wird entweder als selbstverständlich vorausgesetzt. Ich glaube, es wird aber eigentlich ausgedörrt. Also wir leben von kristallinen Strukturen, glaube ich, an der Stelle.
Ja, und das glaube ich, ist der Punkt, was dann eben auch viele Leute nicht hinterm Ofen vorlockt. Ne?
Genau.
Und die Jugendlichen haben da ein sehr gutes Gespür für. Kinder übrigens auch, also kleine Kinder, die haben da schon ein sehr sauberes Gespür für, worum es da geht. Also ob die das hier machen, ob da irgendwie ein anderer Geist herrscht oder ob die auch nur irgendwie so einen Stiefel durchziehen. Und wenn die das mitkriegen, also das habe ich schon oft bemerkt, wirklich bei Gottesdiensten auf Freizeiten oder bei Gottesdiensten, die Jugendlichen dann selbst mitgestalten und wo man so mit reingenommen wird, dass da ganz, ganz tiefe spirituelle Erfahrungen gemacht werden, dass die da sehr offen sind, dass sie das gerne wiederholen möchten. Und da ist es gar nicht in erster Linie wichtig, welche Form das Ganze hat, sondern wichtig ist, dass es authentisch ist. Dann was auch nicht heißt, dass man beim Jugendgottesdienst jetzt bitte keine Lieder nach 1860 singt, weil die alten Lieder einfach besser sind. Das überzeugt die Jugendlichen genauso wenig und mich auch nicht. Aber das ist nicht das Wichtigste. Also meine Erfahrung im kirchlichen Unterricht, wenn man so sagt, designt doch mal ein Gemeindezentrum oder eine Kirche nach euren Vorstellungen. Wenn ihr sagt, so Gottesdienst, wir wollen den Gottesdienst erleben, wie wollt ihr den erleben? Dann merkt man, dass das ganz oft geht dann so ein bisschen mehr in, wie man gerne eine Partymeile hätte. Aber das hat dann gar nichts mit Gottesdienst zu tun, sondern es ist so ein bisschen, ist ja witzig, eine Kirche mit Schill-Lounge oder eine Kirche mit Band oder so. Und so, ja, warum denn nicht? Machen wir dann. Ja, in der Kirche, ich weiß nicht, kommt dann von den Jugendlichen. Ne? Oder wenn die einen Gottesdienst selber komplett entwickeln sollen, dann kommt da oftmals ein durchaus thematisch interessanter, aber ein ganz normaler Gottesdienst bei raus. Wenn man sagt, mach doch mal ganz anders. Das machen die auch nicht. Also wahrscheinlich auch, weil sie gar nicht, weil das ja wirklich auch schwer ist. Also ein Gottesdienst ist auch nicht irgendwie nur eine Stunde, die irgendwie gefüllt wird, sondern da ist ja ein Konzept hinter. Da ist ja auch ein liturgisches Geschehen drin. Da sind ganz viele Sachen. Das kannst du nicht mal eben anders machen, wenn du nicht irgendwie ausgebildeter Fachmann bist.
Also ich glaube, wenn du sowas, man hat ja, ich glaube, dann am Ende, so bei den Gottesdiensten, die werden ja auch, sind ja öffentlich. Und ich glaube, so. um eine Struktur zu verlassen sozusagen und Kreativität oder Freiheit zu entwickeln oder Elemente sozusagen in eine andere Form zu bringen, zu transformieren, muss man sie ja erstmal verstanden haben. Ich glaube, das deshalb ist ein Grund, warum Jugendliche bei solchen Sachen sich erstmal, glaube ich, auf das Traditionelle auch besinnen. Also man muss ja erstmal das verstehen, glaube ich, um das andere sich zu lösen. Bloß, was da aber auch hintersteckt, und das ist der zweite Aspekt, ist, es ist gar nicht so schlimm, eine traditionelle Form zu haben. Also dass man jetzt nicht im Jugendgottesdienst mittelalterliche Lieder singt oder umgekehrt, das ist klar. Aber dass man das form- und sprachgerecht machen muss, ist auch klar. Aber am Ende ist das nicht die Lösung, sondern die Lösung liegt in der Authentizität. Das ist der springende Punkt. Und der setzt Begeisterung bei dem voraus oder der, die es organisiert. Und dieser Funke kann nur überspringen, wenn er selber da ist auch. Und wenn man Dinge gerne tut und leidenschaftlich tut, ich glaube, dann kann man auch andere anstecken. Kurzer Off-Topic, wir machen gerade eine Strategie für unsere Bundespolizeidirektion Koblenz. Da gibt es eine Szene auch so, die handeln aus der Leidenschaft für den Polizeiberuf. Also, und zwar alle, nicht nur, oder polizeiliche Arbeit, nicht nur für Polizistinnen und Polizisten, auch für Verwaltungsbeamte und Beamtinnen oder Tarifbeschäftigte. Das heißt, der Schlüssel ist die innere Bewegung, die innere Motivation, die Lust an der Sache. Und die treibt an. Egal, ob du, was du da für ein Lied singst, ob das dann irgendwie Techno-Hauslied oder neues geistliches Lied oder ein alter Choral ist. Das ist zweitrangig. Das ist nicht unwichtig, aber zweitrangig.
Ja, und meine These ist ja eher, dass sich der Gottesdienst dann im Sinne der Gemeinschaft, die sich da trifft, auch verändert. Weil manche Sachen dann einfach besser laufen. Und wenn man dann ehrlich ist und sagt, oh, ich glaube, das kommt dir besser an, das machen wir dann auch mal. Und nicht immer nur sagt, ich mag aber am liebsten, geh aus mein Herz und so gefreut. Und deshalb wird das in jedem Gottesdienst gesungen. Das muss dann natürlich auch ein gegenseitiges Befruchten sein. Da. Aber dann passiert das auch. Und wenn 50 Jugendliche im Gottesdienst sind, dann kann man nicht eigentlich einfach nur einen Gottesdienst für 80-Jährige machen.
Genau.
Das funktioniert dann eben nicht.
Die Formen müssen stimmen, aber ich glaube, das haben wir ja, das muss absolut stimmen. Ne? Nur das ist nicht die einzige Lösung. Wenn ich jetzt versuche, ich transformiere alles in moderne Sprache oder in moderne Lieder und dabei bleibt es stehen, dann kann das genauso langweilig und aufgesetzt und frustrierend wirken, glaube ich, wie eine andere.
Ja, und da sind wir ja letztlich genau beim Thema von Pfingsten. Ja. Das ist für mich genau das Thema, worum es an Pfingsten geht, nämlich diese Frage, worum dreht sich das eigentlich? Und da gibt es einen weniger bekannten Predigtext, 1. Korinther 2, 12 bis 16. Ich glaube, den können wir jetzt nicht mehr erschöpfend behandeln, wenn ich so auf
die Uhr gucke. Wir sind schon wieder bei 25 Minuten angekommen.
Ja, alleine wenn ich den jetzt vorlese, sind schon 27. Aber es geht um, vielleicht kann man ja sagen, das könnt ihr euch selber durchlesen, oder ihr geht am Pfingstsonntag mal zum Gottesdienst und testet mal aus, wie das da so ist. Denn da geht es um den, schreibt Paulus, wir haben nicht empfangen den Geist der Welt. Also er unterscheidet zwischen dem Geist der Welt und dem Geist aus Gott. Und ich glaube, es gibt Gemeinden, es gibt Gottesdienste, es gibt Gemeinschaften, wo man diesen Geist spürt. Wo man wirklich merkt, hier wird nicht ein Gottesdienst gefeiert, weil hier ein Gottesdienst gefeiert wird oder weil eine Liturgie hier abgehalten werden muss oder weil hier irgendwas zelebriert werden muss, sondern es hier weht ein Geist, wo Menschen zusammen sind, weil sie gerne mit sich und mit Gott zusammen sind und gerne was hören wollen, gerne was feiern wollen und so. Und das ist, glaube ich, genau das, worum es da an Pfingsten und auch in diesem Text geht.
Ja, genau. Und das, ich habe gerade so, als ich nochmal überlegt habe, was haben wir eigentlich gesagt? Ne? Das klang ja so, ja, so ein bisschen berichtend fast. Ne? Ich glaube, das Wichtigste ist doch eigentlich an Pfingsten, dass der Geist Gottes ja der Geist Gottes ist. Das heißt, er kommt von Gott. Und alles, was dann geschieht, ist ja Gottes Kraft. Und ich glaube, dass, worauf es ankommt, ist, sich darauf zu besinnen und sich dafür zu öffnen und Gott darum zu bitten, dass er das uns schenkt, und das will er ja jedem schenken, nicht nur den Auserwählten oder den Guten, sondern der Gottesgeist ist ja wirklich für jeden da und jeder darf ihn darum bitten und ich glaube, er gibt ihn auch jedem. Und das zu tun, hat auch mit Pfingsten was zu tun, also sich auch überraschen zu lassen, sich zu öffnen, sich anwehen zu lassen und ja, ich liebe Pfingstgottesdienste wirklich, das ist einfach eine gute Sache.
Hat was mit Begeisterung zu tun, also mit Begeistern lassen. Und das ist natürlich manchen auch schon verdächtig, gerade in Ostwestfalen. Ne?
Ja.
Wie ist das denn so in Koblenz mit Begeisterung?
Karneval ist sie jedenfalls groß. Ansonsten ist, glaube ich, manchmal ist Koblenz in Ostwestfalen, glaube ich, gar nicht so weit voneinander entfernt mental. Man glaubt es nicht, aber es ist so.
Tja.
So.
So, also da, vielleicht haben wir da, wir haben die Frage sicherlich nicht ganz erschöpfend geklärt, aber wir haben doch ein bisschen was zum Thema beizutragen.
Das können wir auch nicht, weil diese Frage ist so, also die Frage ist so einfach, aber die Antworten sind so kompliziert und so umfangreich, dass da ja ganze Seminare und ganze Fortbildungen und ganze Bücher drüber geschrieben werden und gehalten werden. Das können wir leider in 28,2 Minuten nicht beantworten.
Das muss man natürlich auch sagen, leider bin ich doch jetzt seit 2-3 Jahren kein Jugendlicher mehr.
Was?
Du auch nicht. Wir sind beide schon Mitte 50 und zählen als offiziell nicht mehr als Jugendliche und können damit vielleicht auch diese Frage aus der Zielgruppe heraus nur eingeschränkt beantworten.
Ich glaube, wir können sie nicht mal als für die Erwachsenen oder für die Älteren beantworten, weil jeder natürlich eine eigene Haltung, eine eigene Meinung dazu hat. Wir haben unsere ganz persönliche jetzt gesagt. 1000 andere Leute werden 2000 andere Meinungen haben. Jeder ist Experte für sein eigenes Gottesdienstverhalten und von daher muss natürlich jeder selber für sich diese Frage am Ende beantworten.
Was ich allerdings versuche mir zu bewahren, ist die nicht die Kindlichkeit so ein bisschen, manche sagen ja, ich wäre oftmals doch ein bisschen albern oder ich begeistere mich für Sachen, die doch, müsste man doch irgendwann auch mal sich mal ein bisschen beruhigen oder so ein bisschen einkriegen und auch ein bisschen zur Klassik übergehen und so. Und ich halte es ja da immer mit Erich Kästner, der ja mal formuliert hat, manche Leute legen ihre Kindheit ab wie einen alten Hut. Nur wer erwachsen wird und innerlich ein Kind bleibt, ist ein Mensch.
Uha.
Ja.
Sehr gut.
Das habe ich mal als so Teenager gelesen und das habe ich mir gemerkt bis heute. Aber ich neige ja dazu, dass ich irgendwas einmal lese und sich das einbrennt.
Oh, fotografisches Gedächtnis. Sehr gut.
Nee, das nicht. Also insbesondere was Haushaltspläne und solche Dinge angeht, kann ich das energisch zurückweisen.
Naja. Ja, wir sollten am Ende nicht mehr uns noch wieder, nachdem wir gerade so pfingstlich haben, das können wir ja dann, keine Ahnung, mal machen. Es kommen ja noch ein paar Trinitate Sonntage.
Boah. Genau, aber wir können ja sagen, frohe Pfingsten.
Ja, frohe Pfingsten, Geist erfüllt, ja, das Weltall.
Genau, fröhlich einfach mal ausprobieren, einfach mal hingehen und feiern.
Genau.
Und ansonsten bleibt behütet.
Alles Gute, bis bald, ciao.
Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.